Wir wollen heute Nachmittag von einem Wort aus 2. Korinther 8 ausgehen. Es ist ein bekanntes Wort, 2. Korinther 8, Vers 9. Da lesen wir, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Ich gestatte mir, die Behauptung, die der Apostel hier aufgestellt hat, in Bezug auf das Wissen bei den korinthischen Geschwistern, für uns einmal in eine Frage umzuwandeln. Und die würde heißen, kennt ihr die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Und dann wird von seinem Reichtum gesprochen. Und dann wird von seiner Armut gesprochen, die geschah um unsertwillen. Und dann wird von unserem Reichtum gesprochen. Drei Fragen, die jeden angehen, der sich ein Eigentum des Herrn Jesu nennt. Wie reich war er denn? Haben wir uns selbst schon einmal die Frage gestellt, was es mit seiner Persönlichkeit auf sich hatte und welch eine Rolle er spielte, als er reich war? Ich denke, das ist die Not unserer Zeit heute. Das Wort ist an dieser Stelle recht bekannt. Es geht uns recht schnell über die Lippen. Ich glaube nicht, dass jemand bei uns ist, der es nicht auswendig sagen könnte. Aber was es ausdrückt, das ist ja die andere Frage. Und welche Werte hinter seinem Reichtum und seiner Armut und dann dadurch mit unserem Reichtum zusammenhängen, wissen wir das? Unsere heutige Zeit, so sagte ich, ist darauf aus, uns die Persönlichkeit Christi als den Sohn Gottes und den Schöpfer und Erhalter des Universums möglichst klein zu machen. Und das Bedauerliche ist, dass viele Gotteskinder darauf reinfallen. Wenn ich aber nicht weiß, wer der ist, der sich um meinetwillen in diese Armut hineinbegeben hat, wie will ich dann erkennen, was mein Reichtum bedeutet, der durch sein Armwerden entstanden ist? Wie will ich innerlich eine Verpflichtung fühlen, diesem, der reich war und arm wurde, um meinetwillen zu gehorchen? Das ist allerdings nicht ein Zug unserer heutigen Zeit nur. Es hat einen Mann gegeben, der hat eine lange Geschichte in unserer Bibel festgehalten über seine eigenen Erfahrungen mit sich selbst und mit dem, der reich war. Das war Hiob. Wir kennen seine Geschichte im Groben, so denke ich. Er war ein reicher Mann, Hiob. Reicher als alle im weiten Umkreis seines Wohnortes. Er war sprichwörtlich reich. Er war ein kluger und weiser Mann. Er hatte eine Haushaltung und einen Betrieb, so würden wir heute sagen, dem er wohl vorstand. Er war zudem als ein frommer Mann bekannt. Ein gottesfürchtiger Mann. Und ihr wisst alle, dann kam er durch das Anraten Satans unter die Zulassung Gottes in schwere persönliche und wirtschaftliche Prüfungen. Er verlor an einem Tage seinen gesamten Besitz von tausenden Stück Vieh. Sein ganzes Hofgesinde wurde bis auf einen Mann ermordet. Und durch einen Sturmwind kamen seine sämtlichen Kinder um. Und dann wurde deutlich, dass Hiob mit seinem Gott anzurechten fing. Warum hast du mir das getan? Und dass er sich über seinen Gott, der ihn bis dahin so geführt hatte, beschwerte. Er beschwerte sich sogar darüber, dass Gott ihm nicht erschien, damit er ihm die Meinung sagen konnte. Er sagt das ganz einwandfrei und deutlich seinen drei Freunden, die ihn besuchen. Gott stellt sich nicht. Ich würde ihm schon was sagen. Sieh, das ist der Mann, den Gott dann belehrt hat, wer er ist, wer Gott ist. Und dann kam er sich ganz klein vor, als Gott ihm seine Größe vorstellte, seinen Reichtum, den Reichtum Gottes. Wir wollen davon einige Worte lesen aus Hiob 38. Und ich denke, wir sollten das, was Gott da dem Hiob vorhält, mit seinen vielen Fragen, direkt auf den beziehen, von dem wir soeben den Vers aus 2. Korinther 8, Vers 9 lasen. Er war reich und als Gnade gegen uns ist er arm geworden. Aus Hiob 38 lesen wir, und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es ausbrach, hervorkam aus der Mutterschoße, als sich Gewölk zu seinem Gewande und Wolkendunkel zu seiner Windel machte und ihm meine Grenze bestimmte und Riegel und Tore setzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, und hier sei eine Schranke gesetzt dem Trotz deiner Welle? Hast du, seitdem du lebst, einem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gesetzlosen von ihr verscheucht? Sie verwandelt sich die Erde wie Siegelton und alles steht da wie in einem Gewand. Den Gesetzlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du gekommen bis zu den Quellen? Des Meeres? Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt? Und sahst du die Pforten des Todesschattens? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du alles weißt. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichtes und die Finsternis? Wo ist ihre Stätte? Dass du sie hinbrächtest zu ihrer Grenze und dass du der Pfade zu ihrem Hause kundig werdest. Du weißt es ja, denn damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du gesehen, die Vorräte des Hagels, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Und so fragt Gott weiter. Meine Lieben, es tut uns gut und es hilft uns weiter in Bezug auf unser Nachdenken über die Stellung, über die Macht, über den sogenannten Reichtum, wie wir es gehört haben, mit dem der Herr reich war. Und seht, das ist uns weitgehend alles entschwunden. Wann hast du zum letzten Mal zum Himmel aufgeschaut und die Sterne angeschaut? Was hast du dir dabei gedacht? Hast du den Sonnenaufgang einmal beobachtet? Hast du daran gedacht, dass die Erde, auf der du lebst, jene Kugel ist, die im Universum, im sogenannten Weltenraum schwebt? auf einer geordneten Bahn, soweit wir es zurückverfolgen können, ohne irgendeine Abweichung? Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wie das kommt? David beschämt uns, der sagt, wenn ich den Himmel anschaue, deiner Hände Werk, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Oder wenn er sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste, die Ausdehnung unserer Lufthimmel verkündet seiner Hände Werk. Was denken wir uns dabei? Poesie, schöne Worte, Umschreibung von Dingen, die wir heute so nüchtern, so selbstverständlich sehen, die uns in gar keiner Weise innerlich noch berühren. Wie kommt das denn? Schon die Alten haben gewusst, dass das Schweben der Erde im Weltenraum, im Bereich ihrer Mitplaneten um die Sonne, ein Wunder Gottes ist. Einer der Psalmisten sagt dazu, du hast die Erde über dem Nichts aufgehangen. Seht, das ist nicht bloß dichterische Schönheit, das ist ja die Wahrheit. Was trägt denn unsere Erde bei ihrem Fluch, beim Durchlaufen ihrer Bahn, die ihr von Gott vorgeschrieben ist? Was hält sie im rechten Abstand zur Sonne? Würde sie auf einmal auf den Kurs des Mars einschwenken oder des Venus? Was würde denn bei uns geschehen? Wir könnten uns vor Hitze ja nicht mehr retten. Würde sie abweichen auf den Kurs eines Jupiter und Saturn oder noch weiter eines Neptun, Uranus? Wir würden alle miteinander erfrieren. Wer hält sie denn in dieser Bahn? So fragt Gott Hiob, wer hat die Maße der Erde bestimmt? Wäre sie etwas schwerer, als sie ist? Etwas umfangreicher, als sie ist? Wer hat das Maß bestimmt, dass sie in dieser vorgeschriebenen Bahn läuft? Noch nicht einmal in einem ausgesprochenen Kreis, wie wir wissen, sondern dieser Kreis ist in Form einer Ellipse gestaltet. Wer hält sie dann fest in ihrer bestimmten Entfernung von dem Licht der Sonne? Du sagst die Schwerkraft. Natürlich ist es die Schwerkraft. Wie ungeheuer muss sie sein, dass sie unsere kleine Erde, sie ist ja klein im Vergleich zu unseren anderen Planeten, die weiter von der Sonne entfernt sind. Wer hält sie dann im Gleichgewicht? Du sagst die Schwerkraft, die Anziehungskraft der Sonne nur? Oder haben unsere übrigen Planeten, die ebenfalls die Sonne umrunden, nicht auch ihre Kräfte in Bezug auf die Erde? Wer hat ihre Maße bestimmt? Wer hat sie über dem Nichts aufgehangen? Wenn Gott an zu fragen fängt, dann sind das echte Fragen. Und wir wissen, als er damals so den Hiob fragte, und er hat viele Fragen gestellt an diesen Mann. Und er sagt ihm, du müsstest das wissen, denn du bist ja schon sehr alt. Die Alten waren nicht dumm, meine Lieben, und der Mensch stammt auch nicht vom Affen ab. Er hat sich nicht von einem niedrigen Standpunkt seines Wissens zu unserer Größe und unserem Format entwickelt. Gott hat ihn intelligent geschaffen. Er konnte sich mit ihm unterhalten über die Natur, über die Schöpfung, die er geschaffen hat, deren Teil er selber war. Du weißt es ja, sagt Gott zu Hiob. Seht, wir könnten das auch alles wissen. Die Größe, den Reichtum dessen, der um unsertwillen arm geworden ist. Und diese Größe und sein Reichtum, sagt uns auch Paulus in Römer 1, wird in dem Sichtbar seiner Schöpfung deutlich, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Und wir laufen herum, wie die Tiere umherlaufen, mit dem Blick zur Erde gewandt und glauben, wir wären der Mittelpunkt der Welt. Wissen wir, wie reich unser Herr war? Von dem es ja heißt, dass Gott durch ihn die Welten gemacht hat. Er hat das Maß der Erde abgemessen. Er hat über sie die Messschnur gezogen. Und meine Lieben, ich bin dazu gekommen, auch das Buch Hiob nicht als eine dichterische Epistel zu lesen, wo jemand schöne und bedeutsame Worte gesucht und gefunden hat, um die ganzen Erkenntnisse seiner damaligen Zeit in dieser schönen Form zum Ausdruck zu bringen. Das ist bare Wahrheit, was da steht. Denn Gott Hiob fragt, wer hat die Maße der Erde bestimmt? Wer hat ihre Messschnur gezogen? Als Gott dieses Gebilde unserer Erde auswählte, um seine Pläne auf ihr zu erfüllen, ist er mit dem Zollstock daran gegangen, verzeiht diesen Vergleich. Da hat er das Maß und das Gewicht bestimmt. Und er hat sie nicht allein in Umlauf gesetzt, um das Licht der Sonne zu haben, unserer Sonne, sondern andere sind auch noch mit aufgehangen über dem Nichts. Und sie werden auch nicht nur alleine durch die Sonnenenergie und ihre Anziehungskraft in ihren Umlaufbahnen gehalten. Die sind so genau, dass du die Uhr danach stellen kannst. Wer hat das gemacht? Wer hat ihre Maße bestimmt? Die Maße der übrigen Planeten, die ihrerseits auch auf unsere Erde wieder eine bestimmte Kraft ausüben. Und das alles wird ohne sichtbare Verbindungen in Gang gehalten. Solange wir zurückdenken können, solange wir als Menschen zurückdenken können, in Jahrtausenden jetzt. Wer hat das getan? Sollte uns unser Herr nicht größer werden? Ich finde, wir beschränken uns selbst, und das ist eigene Schuld, auf eine ganz bestimmte Unkenntnis über die Schöpfergröße Gottes. Wir sind unbewusst infiziert von der umlaufenden Lüge, dass alles durch den Urknall entstanden ist. Und Gott fragt uns auch, weißt du das denn nicht? Und damit stellt er uns seine unvorstellbare Größe vor Augen. Was, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen? Hast du ihn schon mal gelesen? Und schon tauchen all die Dinge auf, die die Welt und auch die wissenschaftliche Welt dagegen spricht. Seht, und so bekommen wir ganz unbewusst schon die Spritze verpasst, die unser Denken verfinstert. Ich bin gewiss, dass wir Schwierigkeiten haben, selbst den Schöpfungsbericht in seiner erhabenen Schlichtheit und Einfachheit wirklich objektiv zu lesen. Wir haben dann immer Fragen und wissen alles besser. Gott zeigt dem Hiob, wie groß er ist. Wer hat über die Erde die Messschnüre gezogen? Wer hat den Anteil des Wassers und des Trockenen auf ihr bestimmt? Das liegt darin. Wenn es mehr Wasser wäre, als es jetzt ist, wir sagen, 2/3 der Erde ist mit Wasser bedeckt, wäre es mehr, würden wir aus unserer Bahn fliegen. Wäre es weniger, würden wir näher zur Sonne gerückt sein. Wer hat das Maß der Wasser der Meere bestimmt? Gott sagt, ich habe geboten bis hierher und nicht weiter. Darf man das so einmal vergleichen, Gott? Hat die Bahn der Erde, unsere Erde, die ohne unsere Wohnstadt ist, praktisch mit der Apothekerwaage abgewogen und mit dem Zirkel ausgemessen. Nicht nur das Maß, ihren Umfang bestimmt, sondern auch ihr Gewicht. Und die bewegliche, unendliche Wassermenge, die zu Anfang die ganze Erde umhüllte, die hat er gefasst in die großen Meere und Schranken gesetzt. War das Spielerei? Das ist göttliche Weisheit. Und so stellt Gott dem Hiob Fragen, und das war der Mann, der glaubte, er könnte Gott gegenübertreten und den zur Rechenschaft ziehen. War Hiob anders veranlagt als wir heute? Aber wir haben es verlernt, die Größe Gottes in seiner uns umgebenden Schöpfung wirklich einmal mit diesen Augen zu sehen, mit den Augen Gottes zu sehen. Wir schneiden uns selbst ein gutes Stück von Gottes Erkenntnis ab, wenn wir so weiterlaufen wie bisher. Hiob glaubt, er hätte Berechtigung gehabt, Gott Fragen zu stellen in Bezug auf das, was er mit ihm angefangen hatte. Schwer krank saß er mit Schmerzen doch im Kreis seiner Freunde und er hatte Worte gegen Gott. Und keiner konnte ihn überzeugen, bis Gott selbst an zu reden fing. Wenn Gott mit uns redet, wenn er uns nicht so weiterlaufen lassen will, was ist es mit dir, Hiob? Und darauf macht David eine Antwort geben, wenn er seinen eigenen Leib und Körper besieht. Auf eine wunderbare Weise sagt er, demselben Gott bin ich bereitet von dir. Meinen Keim sahen deine Augen, sie wurden während vieler Tage gebildet, als nicht eines von ihnen war. Wie ein Stickwerk bin ich gewebt. Wie beobachtest du deinen eigenen Leib? Er müsste dir schon eine ganz deutliche Sprache sprechen, dass der, der dich geschaffen hat, als ein solcher Mensch, so wie wir jetzt hier beieinander sind, in unserer ganzen Unterschiedlichkeit, in der Einrichtung unseres Körpers, in der Funktionstüchtigkeit aller Organe, dass du denken kannst, woher kommt das denn? Dass du die Schöpfung Gottes begreifen kannst und seine Größe verstehen, woher kommt das denn? Kennen wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, als er reich war, um unsertwillen arm wurde? Und die Frage, die bleibt, meine Lieben. Und ich finde, es ist schon an der Zeit, wenn wir versuchen, den Reichtum, die Größe, die Göttlichkeit, seine ewige Kraft und seine Weisheit in der uns umgebenden Schöpfung mal zu erkennen. Die Alten haben im Buch der Schöpfung gelesen. Wir haben das gar nicht mehr nötig. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir diese Schöpfung beleben, dass wir sind. Unsere Augen schauen nur auf uns selbst. Gott will uns aber auch durch die Sprache seiner Schöpfung, und die ist herrlich und groß, die ist wunderbar bis ins Kleinste hinein. Ob du eine Schneeflocke betrachtest, keine gleich der anderen. Warum hat er das nicht massenhaft hergestellt, nach dem gleichen Format? Wenn du in einen Wassertropfen hineinschaust, welch eine Welt öffnet sich dir? Ist das alles von selbst entstanden? Dahinter ist göttliche Weisheit. Und nicht nur Weisheit, Was nützt es, wenn einer von uns weiß ist und er hat zwei Hände und kann nichts vollbringen? Die Himmel sind seiner Finger Werk. Nimm das so ganz echt, wie das da steht. Dann kommt man ans Nachdenken, was seine Hände bereitet haben. Und sie haben mich und dich bereitet. Und wie durchdacht ist das alles? Wodurch unterscheidest du dich von der Erschaffung der Tiere? Wir nehmen das als selbstverständlich hin und denken uns nichts dabei. Und deswegen ist die Frage schon berechtigt. Kennen wir den Reichtum, seine göttliche Kraft und seine Weisheit unseres Herrn, und sie wird in dem Gemachten wahrgenommen. Er wurde arm um unsertwillen. Und wieder kommt ein Gotteswort hier zum Tragen, das der Apostel in Philipper 2 in ganz andere Beziehung angewendet hat. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, sich selbst zu erniedrigen. Und dann kommt die uns sehr bekannte Stelle. Er war in Gestalt Gottes. Er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und er machte sich selbst zu nichts. Bitte gib dir einmal Antwort, was das bedeutet, in Wirklichkeit für ihn bedeutete. Er machte sich selbst zu nichts. Er kam vom Vater, das sagt er selbst, als der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, durch den das alles geworden ist, so wie uns das Johannes 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, alles war durch dasselbe. Seht, das ist etwas mit ganz kurzen Strichen gezeichnet von seinem Reichtum. Unvorstellbar für uns. Er spricht und dann ist es da. Und zwar durchdacht in allen seinen Funktionen. Ob es das Wasser ist, ob es die Luft ist, ob es diese Erde ist, das Trockene, ob das ist, was darauf wächst und gedeiht, sich vermehrt an Pflanzen, an Tieren. Du kannst hinschauen, wo du willst. Alles ist wohl durchdacht und alles hat seinen Platz, an dem es nach seinem Willen steht und auch gedeiht und vergeht. Alles war durch das Wort und es ist nichts, was nicht durch dieses Wort geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch. Und wie sah das aus, als er sich selbst zu nichts machte? Maria fragt, wie wird das denn sein? Dann wird ihr gesagt, dass die Kraft des Geistes Gottes sie überschatten würde und in ihrem Mutterleib würde etwas heranwachsen, das Sohn Gottes genannt würde. Vielleicht darf ich das an dieser Stelle einflechten. Der aus Maria geboren wurde, hatte nichts von Maria. Nichts von ihrer Natur. Von ihrem Wesen auch nicht. Er war Gott und hatte die Natur Gottes. Und die Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Und trotzdem war er ein Nichts geworden. Er begab sich aller Macht und aller Gewalt und war in diesem Nichts geworden sein auf die Fürsorge, auf die Pflege, die Obhut der Mutter und auch eines Josef angewiesen. Und wir wissen sehr wohl aus der Schrift, wie gefährdet er war. Er war gefährdet, als er sich selbst zu nichts gemacht hatte, sich allem entäußert hatte und im Schoße der Jungfrau war. Denn Josef, ihr Bräutigam, wollte sie verlassen. Sie wäre preisgegeben gewesen. Aber er nahm sie zu sich und hat mit äußerster Sorgfalt, nicht als der leibliche Vater, aber wohl wissend, was seine Braut im Schoße trug, sie geschützt durch seine Persönlichkeit. Und mit welcher Sorgfalt hat er sie und das Kindlein gehütet? Und wie schnell schon griff der Feind nach diesem Kindlein, kaum dass es geboren war. So arm war er, dass er der Obhut der Liebe der Mutter, der väterlichen Sorgfalt des Mannes Josef ausgeliefert war. Das Kindlein in der Krippe, in Windeln gewickelt. Er hat sich selbst zu nichts gemacht. Er nahm Knechtsgestalt an, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Und das Wörtchen wie ist außerordentlich aussagekräftig. Wie arm wurde er denn? Du siehst ihn nach den Worten deiner Bibel in den vier Evangelien heranwachsen, wie andere Kinder heranwachsen, und doch war dieses Kind der Sohn Gottes. Du siehst, wie Herodes seine Hand auf ihn legen will, um es zu vernichten. Wie man fliehen muss, um dieses kostbare Nichts, an dem die Vergebung der Sünden hing, so wie es dem Josef gesagt wurde, um dieses kostbare Nichts zu bewahren. Und dann hatte er die Knechtsgestalt. Das Wort wurde Fleisch. Wie ein Mensch erfunden. Und damit nicht genug, erniedrigte er sich selbst. Und du siehst seinen Weg. Diese grenzenlose Einsamkeit des Menschen, der vom Himmel kam, unverstanden, ja selbst im Innersten von der, die ihn geboren hat. Keiner ist so einsam gewesen wie er. Nicht nur, dass er keine Freunde hatte in dem Sinn, nicht nur, dass auch seine Eltern und seine Mutter vor allen Dingen ihn nicht mehr verstanden, auch die Brüder, die Nachgeborenen, deren Vater Josef war, verstanden ihn nicht. Keiner ist so einsam gewesen wie er. Keiner so unverstanden, selbst von denen, die ihn jeden Tag begleitet haben, die Tag und Nacht bei ihm waren. Er setzte sie in Erstaunen, und doch war keine Herrlichkeit und keine Pracht zu sehen. Und zuletzt nahm man ihm auch noch das, was er auf dem Leibe trug, und schlug ihn als einen Gotteslästerer ans Kreuz, um qualvoll dort zu sterben. Verlassen von den Menschen, verachtet von ihnen. Er wurde um unsertwillen arm. Welche Pole sind das? Der reich war, der arm wurde. Sieh, und davon spricht deine Bibel. Und das ist auch wieder unser Fehler. Wir lesen die Bibel meist nur unsertwegen. Dabei spricht sie von Anfang bis zum Ende von diesem einen einzigen, Er füllt das Herz Gottes aus. Er ist überhaupt der Mittelpunkt, auf den Gott sieht, von dem alles abhängt nach dem Willen Gottes. Und unsere Herzen beschäftigen sich mit uns selbst. Und das ist tatsächlich auch eine geschickte Täuschung. Unser Selbstwertgefühl, das ist ja ein modernes Wort, das ist uns selbst sehr wichtig und wir möchten auch gerne durch die Bibel, durch das Wort Gottes hier aufgewertet werden. Und damit verschaffen wir uns selbst eine geistliche Armut, die uns jedes Mal wieder zum Stolpern bringt, zweifeln lässt, weil wir uns selber als Maßstab sehen und erkennen und es doch nicht schaffen. Kenntest du Jesus? Kenntest du ihn besser als bis heute? Dann würde das Herz von ihm ausgefüllt sein. Ich habe schon oft diesen Satz erwähnt, den ein Freund Luthers geprägt hat. Kennst du Jesus, Christus, magst du nichts anderes mehr wissen. Kennst du ihn nicht, was nützt alles andere Wissen? Den Herrn Jesus kennenzulernen, in seinem Reichtum ihn zu sehen, den er hatte, den er um deinet und meinetwillen aufgegeben hat, ist eine Schönheit, die den Glauben aufs Tiefste beglückt und festigt. Oder kann man sich das nicht vorstellen? Der so reich war, der alles ins Dasein gerufen hat, auf dessen Wort alles geschah. Und wir haben ja gelesen, was Gott dem Hiob sagt, was das für ein Augenblick gewesen ist, als die Erde gegründet wurde durch das Wort Gottes, durch diesen, den wir jetzt unseren Herrn und Heiland nennen, als alle Morgensterne jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Da wurde jener Bereich geschaffen nach der Weisheit und Kraft Gottes und dieses einen einzigen, auf dem dann sein Kreuz stehen sollte, an dem er starb und nichts mehr hatte. Und das Letzte seiner Ehre nahm man ihm auch noch. Sie verteilten seine Kleider. Warum? Die Schrift sagt auch das. Nimm ihm das Kleid, denn er ist Bürge für jemand geworden. Dieser, der so reich war, ist der Bürger für mich und für dich geworden. Und deswegen nahm man ihm auch noch das Letzte. Das ist ein Gedanke, der sollte uns tief beeindrucken und unsere Herzen in unseren Herzen Raum machen, dass er uns noch viel größer wird als bis jetzt. Auf dass wir durch seine Armut reich würden. Das ist nun die dritte Frage an uns. Wie reich war er? Wie arm ist er geworden um unsertwillen, um deinetwillen? Und wie reich sind wir? Wie reich bist du dadurch geworden? Auch darüber gilt es nachzudenken, denn dieses schlichte Wort in 2. Korinther 8, Vers 9 will ja etwas ganz Bewusstes durch die Tatsache, dass er reich war und arm wurde, damit wir reich wurden, damals bei den Korinthern auslösen, aus ihrem Reichtum herauszugeben für die, die nicht reich waren. Deswegen steht eigentlich das Wort an der Stelle. Aber es eröffnet uns doch einen Blick und stellt uns tatsächlich die drei Fragen vor. Weißt du, wie reich er war? Weißt du, wie arm er geworden ist? Um deinetwillen. Aber weißt du auch, wie reich du geworden bist durch ihn? Kann man die Frage hier stellen, meine lieben Geschwister? Vielleicht sagst du, ja, er ist arm geworden. Er ist für meine Sünden gestorben und ich habe die Vergebung der Sünden. Ist das alles von deinem Reichtum? Im Anfang sieht das so aus, wenn wir zu ihm kommen mit der Masse unserer Schuld. Und er vergibt sie uns. Und sein Blut, das den Wert dieses einen einzigen hat, der reich war und so arm wurde, sein Blut macht rein von aller Sünde. Oh ja. Aber ist das alles, was du hast? Dann bist du ein armer Gläubiger. Vor 2 Jahren stand ich am Sterbebett eines alten Bruders aus Evelsberg. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Man hatte ihn auf die Seite gelegt. Und er konnte sich nicht umwenden, sein Gesicht war zur Wand hingelegt. Und ich begrüßte ihn, ich sage, Willi, wie geht es dir? Da sagt er, ich habe was Schönes. Ich sage, Willi, was hast du? Da sagt er, wir in Christus. Das machte diesen Mann glücklich auf seinem Sterbebett. Wir in Christus. Und ich wollte wissen, was er sich darunter denkt. Dann habe ich gefragt, Willi, kannst du mir was davon erzählen? Und dann hat er mir erzählt, wie glücklich das sein Herz macht, in Christus eingeschlossen zu sein. Und dass Gott den Wert Christi sieht, wenn er diesen sterbenden Willi sieht. Sieh, das ist etwas von dem Reich gemacht sein durch seine Armut. Und wir sollten da auch ganz bestimmt in dieser Hinsicht unsere Bibel, das Wort Gottes lesen, um zu wissen, wie reich wir denn geworden sind. Du sagst vielleicht, ich habe ewiges Leben. Da kann ich wieder fragen, ist das alles? Du meinst vielleicht, du hättest damit das Äußerste angedeutet. Aber was sagt der Herr dann, was ewiges Leben ist? Dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da haben wir das wieder, man muss ihn kennenlernen. Das ist hier in dieser Welt und in dieser Zeit, die uns gegeben ist, auf dieser Erde, das ist ein Vorgeschmack ewigen Lebens, den Herrn Jesus kennenzulernen. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus, dass er, da er reich war, arm wurde um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. 3 Fragen. Ich wünschte, wir nehmen sie mit nach Hause und sie würden uns anspornen, wirklich unseren uns geschenkten, aus Gnaden geschenkten Reichtum in Christus und mit ihm etwas besser zu erkennen. Das sind keine fantastischen Gedanken, das ist Wirklichkeit.
Wollen wir das Lied 35 singen? Danke dir, o Herr, das Gold und Schätze.
Danke dir, o Herr, das Gold und Schätze. Good. Amen.